Ich begrüße euch zu unserem Osternachtsgottesdienst. Vor einer Woche, da ist er noch nach Jerusalem eingezogen. Dieser Jesus, dieser Zimmermannssohn, dieser Wanderprediger und Wunderheiler, dieser selbsternannte Gottessohn. Und wie sie ihn gefeiert haben. Und wie er sich hat feiern lassen. Mit Palmenzweigen und halbnackt tanzenden Menschen. Dann noch dieser geschickte PR-Trick mit dem Esel, ja, um klarzumachen, er ist ein Mann aus dem Volk, ein Mann für das Volk. Und die Leute haben ihm zugejubelt. Hosanna, Herr, hilf uns. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Was hatte sich dieser Jesus nur eingebildet? Unter diesem Jubelruf sollte allein der lang erwartete Retter nach Jerusalem einziehen. Und es bestand kein Zweifel. Genau den sah das Volk in ihm, ihren Freiheitskämpfer. Und jetzt, nachdem er das Volk mit seinen Wundern und schönen Worten auf seine Seite gebracht hatte, hätte er womöglich einen Volksaufstand gegen die Römer angezettelt. Oder gegen die religiöse Führung. Oder sogar gegen beides. Auf jeden Fall stand Chaos bevor. Das musste einfach verhindert werden. Und genau das hatten sie getan. Sie, die Pharisäer, zusammen mit den Priestern und den Römern, sie hatten ihn gewarnt. Sie hatten gesagt, er soll seinen Jüngern sagen, diesen Zirkus zu beenden. Aber er hatte nur gemeint, ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Nun, letzten Endes hatten sie nicht nur seine Jünger, sondern vor allem auch ihn selbst zum Schweigen gebracht und das für alle Zeit. Auf diesen Freiheitskämpfer würde keiner mehr bauen, so dachten sie. Und die Steine? In diesem endgültigen Schweigen ergreifen sie tatsächlich das Wort. Und ich habe euch drei Steine mitgebracht. Ihr dürft euch jetzt einfach mal vorstellen, dass diese Steine tatsächlich aus dem Leben von Jesus stammen. Ich habe sie hier irgendwo aufgegabelt. Ja. Und stellt euch vor, sie könnten tatsächlich zu euch sprechen. Zum Beispiel hier dieser Stein. Ich bin nicht einfach irgendein Stein. Unter den Steinen gehöre ich zu den ganz, ganz Harten. Deswegen liege ich auch nicht einfach irgendwo bequem in der Stadt rum, sondern draußen bei den Höhlen. Da gibt's außer Steinen und Felsen und Gräbern nicht viel. Boah, ist das schwer. Nur ein einzelner Mann hat da gelebt. Und normalerweise habe ich ja wirklich von niemandem Angst. Aber dieser Typ, der war schon wirklich furchteinflößend. Hat rumgeschrien, wie bekloppt, seine Kleider zerfetzt, seine Haare gerauft. Die Leute im Dorf hatten versucht, ihn zu bändigen, keine Chance. Der Typ konnte sogar Ketten zerreißen. Deshalb hatten sie ihn aus Angst vor ihm einfach sich selbst überlassen, hier in der Wildnis. Auf jeden Fall, dieser Typ greift irgendwann nach mir. Und ich dachte schon, jetzt zerschmettert er mich. Aber stattdessen fängt er an, mich gegen seine Stirn zu schlagen. Immer und immer wieder. Irgendwann merkte ich, dass etwas Feuchtes an mir runterlief. Und ich sah, dass ihm Blut von der Stirn tropfte. Und da habe ich erkannt, dass dieser Typ nicht nur von allen anderen abgelehnt und verachtet wird, er selbst konnte sich am allerwenigsten leiden. Ja, er hasste sich abgrundtief. Und er wollte sich bestrafen und verletzen, um durch den Schmerz vielleicht irgendwie irgendetwas wieder zu spüren. Aber es half nichts. Er war gefangen in diesem Hass und dieser Selbstablehnung. Und kaum war die Erschöpfung nach dieser Selbstgeißelung überwunden, fing er wieder von vorne an. So ging das Tag für Tag. Bis eines Tages dieser Jesus in die Gegend kam. Als der Mann, der mich noch immer in den Händen hielt, ihn sah, lief er auf ihn zu und rief: Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Und ich kann nicht genau erklären, was dann geschah. Auf jeden Fall hatte Jesus irgendwie ein Machtwort gesprochen. Ich spürte, wie sich der Griff des Mannes um mich löste und er mich zu Boden fallen ließ. Aus seinem Gesicht wich dieser ganze Hass, dieser ganze Wahnsinn war weg. Und dann lag da nur noch dieser Friede in seinen Augen. Vielleicht kennst du diesen Selbsthass aus deinem eigenen Leben. Möglicherweise möchtest du dir auch am liebsten irgendwie Schmerzen zufügen, dich irgendwie bestrafen. Oder du findest dich oft genug irgendwie in deinem Zimmer mit einer Rasierklinge wieder. Und der beängstigende Gedanke, einfach alles zu beenden, ist plötzlich unglaublich verlockend. Dann lass mich dir sagen, ich wurde Zeuge davon, dass Jesus von dieser eigenen Anklage und dem Selbsthass befreien kann. Er sieht dich nicht mit deinen Augen, sondern er befreit dich dazu, dich mit seinen zu sehen. Denn er ist der Freiheitskämpfer. Der zweite Stein. Dafür, dass ich eigentlich ganz gut in der Hand lieg und griffig bin, habe ich doch ordentlich Gewicht. Ich lag in Jerusalem in der Nähe des Tempels. In den letzten Tagen war da häufig dieser Jesus aufgetaucht und hatte zu den Leuten geredet. Und so auch in diesem Morgen. Ich war so auf Jesus konzentriert, dass ich gar nicht merkte, dass ich von hinten eine Gruppe von Leuten auf mich zukam. Erst als mich ein Mann in einem weiten Gewand aufhob, sah ich, dass da ein paar Männer mit einer Frau im Schlepptau auf dem Weg zu Jesus waren. Ich hatte kaum Zeit, mich zu fragen, was jetzt diese Szene sollte und was ich in dieser ganzen Szene sollte. Da sagte schon der Mann, der mich in den Händen hielt: Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schrieb Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Ich spürte, wie der Mann seinen Griff um mich verstärkte. Ich konnte förmlich spüren, wie er sich darauf freute, diese Frau für ihren Seitensprung zu bestrafen. Und ich sah die Frau stocksteif vor Entsetzen und die Augen weit aufgerissen auf Jesus geheftet. In der verzweifelten Hoffnung, dass er dieses unvermeidliche Schicksal wenden und sie befreien könnte. Würde er sie jetzt in Schutz nehmen und die anderen damit beruhigen, naja, dass sowas ja in den besten Familien vorkommt? Oder würde er den Männern Recht geben und mich damit dazu verurteilen, zu einem Tötungsinstrument zu werden? Er tat erstmal nichts, außer in den Sand zu schreiben. Die Spannung war unerträglich. Dann richtete er sich auf und sagte: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und danach schrieb er weiter in den Sand. Der Mann, der mich in der Hand hielt, schaute sich um und schaute, wer denn jetzt nun anfangen würde. Scheinbar wollte oder konnte er nicht der Erste sein. Da es aber den anderen offensichtlich ganz genauso ging, warf niemand den ersten Stein. Und wo kein erster Stein fliegt, da können auch keine zweiten fliegen. Endlich löste sich die Anspannung, als sich die ersten Männer von Jesus und der Frau abwandten und weggingen. Auch der Mann, der mich bis eben wurfbereit umklammert hatte, ließ seinen Arm sinken und ließ mich zu Boden fallen. Ich kullerte noch fast bis zu den Füßen von Jesus. Dann war ich mit ihm und der Frau alleine. Zum ersten Mal, seit sie vor Jesus stand, blickte sie sich zweifelnd um. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Kann sein, dass du dich gerade in dieser Situation wiederfindest. Nicht nur, dass dir ein Fehler unterlaufen ist, einer, der richtig folgenschwer ist. Das wirklich Schlimme an der ganzen Sache ist, dass dich alle dafür anglotzen und verurteilen. Und vielleicht droht dir nicht die Steinigung, aber ihre Blicke sind mindestens ganz genauso vernichtend. Dann darf ich dir sagen, ich habe erlebt, wie bei Jesus die Anklage aller anderen Menschen über das Leben einer Ehebrecherin fallen gelassen werden mussten. Egal welches Urteil andere Menschen über dich fällen, Jesus lässt sich davon nicht beeinflussen. Und er will dich davon freisprechen, denn er ist der Freiheitskämpfer. Den dritten Stein, den konnte ich euch leider nicht mitbringen, denn er war einfach zu groß. Ich war schon immer der Größte. Unüberwindbar. Wo ich stand, gab es kein Vorbeikommen. Man hatte mich gerade erst fertiggestellt als Teil eines Felsengrabes. Ich würde, nachdem man die Toten in das Grab gelegt hatte, für immer den Raum des Todes von dem Raum des Lebens trennen. An einem Freitagabend kamen zwei Männer, die eine in Leinentüchern eingewickelte Leiche trugen. Er musste wohl einer der Verbrecher gewesen sein, die sie an den Tag gekreuzigt hatten. Sie legten den Toten in das Grab und wälzten mich davor. Und ich verstand, ich würde niemanden in das Grab hinein und schon gar nicht wieder hinauslassen. Niemals. Ich wurde dann etwas stutzig, als am nächsten Tag einige von den jüdischen Priestern und mehrere römische Soldaten vor mir standen. Sie versiegelten zusätzlich den Eingang von dem Grab und die Soldaten nahmen um mich herum ihre Wachposten ein. Und ich wollte noch zu ihnen sagen, hey Jungs, keine Sorge, ich komme schon klar. War doch bisher schon immer so, ihr befördert die Leute vom Diesseits ins Jenseits und den Rest übernehme ich und sorgt dafür, dass es so bleibt. Aber ich wusste auch, Order ist Order, mussten ja auch nur gehorchen. Und sicher ist sicher, was sollte schon schiefgehen. Wie man sich irren kann. Am nächsten Morgen, es dämmerte noch nicht mal, explodierte vor mir ein Licht, hell wie ein Blitz. Nur, dass es nicht aufhörte. Augenblicklich fielen die Soldaten in Ohnmacht. Einer der Soldaten fiel direkt gegen mich, es schepperte und dann lag er am Boden. Und ich spürte, wie man mich zur Seite rollte. Als wäre ich aus Styropor. Ob ich wollte oder nicht, ich musste den Weg zwischen Tod und Leben freigeben. Dann Licht aus, Stille. Und mir wurde klar, dass mir das niemand glauben würde. Außer mir würde niemand das bezeugen können, was ich dann sah. Der Mann, den sie vorgestern in das Grab gelegt hatten, trat aus dem Loch, das ich hätte versperren sollen. Im Dämmerlicht konnte ich seinem weißen Gewand hinterhersehen. Er drehte sich nicht mal erstaunt zu mir um und auf einmal wurde mir klar, dass die ganze Aktion von Anfang an geplant gewesen sein musste. Wenig später kamen ein paar Frauen zum Grab, wohl in der Hoffnung, sich von dem Toten verabschieden zu können. Nach all dem, was ich an dem Morgen schon gesehen hatte, wunderte es mich auch gar nicht mehr, dass plötzlich zwei weiße Gestalten da erschienen waren. Und mit dem, was sie sagten, bestätigten sie nur, was ich schon gesehen hatte. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und die traurige Gewissheit, dass am Ende des Lebens nur der Tod die Menschen erwartet, ist seit diesem Tag mit der Hoffnung zerschlagen worden, dass Gott selbst ewiges Leben schenken kann. Ich bin nur ein Stein und vielleicht kann ich dieses Geheimnis nicht ansatzweise erfassen und schon gar nicht erklären. Aber ich habe gesehen, dass Jesus den Fluch des Todes, der mit der Abkehr des Menschen von Gott in das Leben kam, überwunden worden ist. Es war von Anfang an geplant. Sämtliche Steine, die sich in das Leben eines Menschen stellen können, müssen am Ende bezeugen, dass Jesus der Herr ist. Die Pharisäer und alle, die Jesus damals aus dem Weg räumen wollten, hatten den Abschnitt überlesen, vergessen oder verdrängt. der in einem Atemzug mit dem Hosanna-Ruf der Leute am Palmsonntag einhergeht. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Er ist der Freiheitskämpfer. Amen.